Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die Predigt heute steht in der Apostelgeschichte. Wir gehen weiter in unserer Reihe durch dieses Buch und wir hören heute auf Kapitel 2 die Verse 42 bis 47. Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Und sie, gemeint sind die ersten Christen, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte dreht sich alles um Pfingsten. Ja, in Kapitel 1 hat Jesus Pfingsten angekündigt. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen. Und dann lesen wir auch in Kapitel 1, wie Jesus zurück in den Himmel geht und die Jünger darauf warten, dass der Heilige Geist endlich kommt. Und in Kapitel 2 ist der große Tag da. Der Heilige Geist kommt sichtbar und hörbar. Petrus predigt, 3000 Juden kommen zum Glauben. 3000 Menschen tun Buße, lassen sich taufen und erleben, wie sich die Verheißung des Heiligen Geistes auch an ihnen erfüllt. Der Heilige Geist, das sehen wir da, der ist nicht nur für den engsten Kreis der Freunde von Jesus da, sondern er wohnt in jedem, der durch den Glauben zu Jesus Christus gehört. Und in diesem Sinn, das haben wir beim letzten Mal gesehen, ist Christsein die Verantwortung jedes einzelnen Menschen. Es waren Tausende von Menschen, die dieser Predigt von Jesus zugehört haben. Aber nicht jeder von denen hat geglaubt. Ja, manche haben gespottet und andere haben behauptet, naja, die sind nur betrunken. Andere waren verwirrt. Aber die unglaubliche Zahl von 3000 Menschen sagte, ja, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Ich bin wirklich Sünder. Petrus hat recht und Jesus ist der, den ich brauche. 3000 Menschen haben an diesem Tag das Evangelium wirklich verstanden. Und es ging wahrscheinlich manchmal so weit, dass zum Beispiel ein Bruder gesagt hat, ja, Jesus hat recht und die Schwester neben ihm hat gesagt, nein. Oder eine Ehefrau hat gesagt, ja, ich möchte mich taufen lassen und der Ehemann hat nur seinen Kopf geschüttelt und gesagt, wie kannst du nur dieser Sekte nachfolgen? Um all diese Dinge ging es in der Predigt vor 2 Wochen, über die Verse 37 bis 41. Aber es gibt eine Sache in diesen Versen, die haben wir damals übergangen. Der letzte Vers, Vers 41, der endet nämlich so. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan oder hinzugefügt. Ja, und wenn man diesen Satz liest, dann stellt sich doch die Frage, hinzugetan, wozu eigentlich? Ja, ihr kennt das vielleicht von WhatsApp-Gruppen. Ja, da kriegt man manchmal dann den Hinweis, XY wurde hinzugefügt und dann weiß jeder, der das sieht, ah ja, die Gruppe, in der ich gerade bin und dazu wurde jetzt diese Person hinzugefügt. Aber hier in Vers 41 ist nicht gleich klar, wozu jemand hinzugefügt wurde. Der Vers sagt uns das nicht. Und um eine Antwort zu bekommen, müssen wir ein paar Verse weiterspringen. Und zwar in den letzten Vers unseres Abschnitts von heute. Da wird es uns nämlich erklärt, Vers 47, ganz am Schluss. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, die Antwort auf die Frage hinzugefügt wozu, die lautet also zur Gemeinde oder zur Kirche. Dazu wurden diese 3000 Leute hinzugetan. Ja, Gemeinde, Kirche, das ist im Neuen Testament im Original dasselbe Wort. Ekklesia, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Manche Gemeinden in Deutschland nennen sich sogar so. Man hat dieses Wort schon damals verwendet, auch in der Gesellschaft, im griechischen Reich und so weiter, für Gemeinschaften innerhalb der Gesellschaft, für irgendwelche Regierungsbehörden oder so, für Gemeinschaften von Menschen. Aber hier verwendet es Gottes Wort jetzt für eine Gemeinschaft von Menschen, die zu Jesus gehören. Und so verwendet es dann der Rest des Neuen Testaments auch. Diese 3000 Leute, von denen wir hier lesen, da tat jeder für sich selbst Buße. Jeder von denen glaubte, aber sie wurden gleichzeitig Teil einer Gemeinschaft, Teil der Ekklesia, der Gemeinde, der Kirche. Ja, die Verse 37 bis 41, die zeigen uns, wie einzelne Menschen gerettet werden. Das war die letzte Predigt. Und die Verse heute, die Verse 42 bis 47, die zeigen uns, wie diese Menschen Gemeinschaft leben, wie sie Gemeinde sind. Und dadurch wird deutlich, die ersten Christen, die haben sofort eine Gemeinschaft gebildet. Oder genauer, wenn wir die Worte benutzen, die Gottes Wort uns hier zeigt, sie wurden von Gott zu dieser Gemeinschaft gemacht. Warum hat Gott das gemacht, diese einzelnen Christen in eine Gemeinschaft gestellt? Antwort ist, weil Gott der Meinung ist, dass jeder Christ andere Christen braucht. Und warum das so ist, warum du andere Christen brauchst, das zeigt uns Gottes Wort heute Morgen. Ja, wir bekommen hier in diesen Versen einen Einblick in das Gemeindeleben der ersten Christen. Der ersten Gemeinde des neuen Bundes, der Gemeinde von Jerusalem. Und wir lernen daraus, warum auch wir als Christen 2000 Jahre später nicht auf eine gute Gemeinde verzichten können. Ein Thema für heute lautet, warum jeder Christ eine gute Gemeinde braucht. Warum jeder Christ eine gute Gemeinde braucht. Und wir wollen uns drei Gründe dafür anschauen. Erstens, weil eine gute Gemeinde das Evangelium lehrt und lebt. Zweitens, weil eine gute Gemeinde deinen Charakter fordert und fördert. Und drittens, weil eine gute Gemeinde für andere strahlt und scheint. Warum brauchst du eine gute Gemeinde? Weil eine gute Gemeinde das Evangelium lehrt und lebt, deinen Charakter fordert und fördert und für andere strahlt und scheint. Wenn wir uns diese Verse angucken, die Verse 42 bis 47, dann haben diese Verse einen interessanten Aufbau. Und ich möchte euch zu Beginn diesen Aufbau zeigen, damit wir das besser nachvollziehen können. Ja, Vers 42 fasst uns erstmal den Abschnitt kurz und bündig zusammen. Und die Verse, die danach kommen, ab Vers 43, die erklären uns dann jeweils genauer, was in Vers 42 angerissen wird. Ja, Vers 42 sagt, kurz Zusammenfassung, und sie, also die 3000 Bekehrten, die blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das sind vier Dinge, die wir hier lesen, mit denen die erste Gemeinde im Kern beschäftigt war. Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Beten. Und die Verse danach, die erklären jeden dieser vier Punkte genauer. Und diese vier Aspekte, von denen wir hier in Vers 42 lesen, die haben Folgendes gemeinsam. Sie haben alle direkt etwas mit dem Evangelium zu tun. Diese Dinge, alle vier Dinge, sind ganz eng verknüpft mit der Botschaft, die den christlichen Glauben im Kern ausmacht. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden. Es ist ja die Botschaft, die Petrus gerade kurz vorher zu den Leuten gepredigt hatte. Denn dieses Evangelium war der Inhalt des Glaubens von den 3000 Menschen, die hier zum Glauben gekommen sind. Aber damit nicht genug. Dieses Evangelium wurde dann auch das Ding, worum sich alles gedreht hat, was die Gemeinde anschließend getan hat. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Du brauchst eine gute Gemeinde, weil sie das Evangelium lehrt und lebt. Wir wollen uns jetzt diese vier Begriffe aus Vers 42 genauer anschauen. Und als erstes haben wir da die Lehre der Apostel. Die Lehre der Apostel, das bedeutet, das Evangelium wird gelernt. Ja, diese Lehre ist das, was die Apostel den Christen über Jesus erklärt haben. Ja, man muss dazu wissen, damals hatten die Leute ja noch nicht die ganze Bibel, sondern sie hatten nur das Alte Testament. Beim Alten Testament ist es ja so, das Alte Testament spricht von Jesus, aber Jesus ist noch sehr verborgen. Ja, wir sehen ihn noch nicht so genau. Und jetzt mittlerweile war Jesus gekommen und die Apostel, also die Jünger, die Jesus ganz genau kannten, die erklärten jetzt den Menschen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Ja, was Jesus getan hat und was das für das Leben der Christen bedeutet. Das heißt, die Gemeinde hat sich getroffen, hat auf die Apostel gehört und hat dann gelernt von dem, was die Apostel über Jesus erklärt haben. Ich habe ja eben schon gesagt, Vers 42 ist so die Kurzzusammenfassung, diese vier Aktivitäten. Und die Verse danach erklären das dann genauer. Und wir sehen in Vers 43, was passiert ist, während die Apostel das Evangelium erklärt haben. Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Ja, also die Apostel haben das Evangelium erklärt und was ist passiert? Zwei Dinge. Die Menschen wurden mit Gottesfurcht erfüllt und es geschahen Zeichen und Wunder. Was bedeutet, dass sie von Gottesfurcht erfüllt wurden? Gottesfurcht bedeutet, den ganzen Gott mit dem ganzen Leben auf dem Schirm zu haben. Ja, den ganzen Gott in deinem ganzen Leben auf dem Schirm zu haben. Ja, den ganzen Gott bedeutet, Gott sowohl als liebenden Erlöser, aber auch als souveränen König und als gerechten Richter erfasst zu haben. Und mit dem ganzen Leben bedeutet, dass Lehre nicht nur etwas für unseren Kopf ist. Und es ist auch nicht nur etwas für Sonntags. Es geht nicht darum, dass wir einfach von Zeit zu Zeit theologische Wahrheiten in unserem Kopf abhaken, sie vielleicht sogar noch erklären können. Es geht darum, dass wir mit unserem ganzen Sein davon erfasst werden. Es geht darum, dass die Lehre, die wir kennen, dass die prägt, wie wir leben und wie wir denken und wie wir fühlen und wie wir handeln. Und genau das ist hier passiert. Die Apostel lehrten und sie stießen nicht einfach auf taube Ohren oder auf Leute, die es einfach nur abgenickt haben. Diese Leute wurden davon erfasst. Sie wurden geprägt, sie wurden verändert. Das bedeutet, dass Furcht über die Seelen kam. Und zweitens lesen wir hier in Vers 43, dass die Lehre der Apostel begleitet wurde von Wundern und Zeichen. Ja, das hat ja diesen ganzen Tag schon geprägt, schon bevor Petrus überhaupt gepredigt hat, ist ja dieses riesige Getöse entstanden und die Feuerflammen über dem Kopf erschienen und so weiter und so fort. Und die Frage ist, was haben diese Wunder und Zeichen mit der Lehre der Apostel zu tun? Ja, wo ist da die Beziehung? Das eine ist sozusagen Reden und das andere ist irgendwie spektakulär. Und die Antwort, die uns das Neue Testament immer wieder gibt, Wunder bekräftigen und bestätigen die Autorität von dem, der redet. In dem Fall die Autorität der Apostel. Ja, mal ein bisschen ein skurriles Beispiel. Es hätte ja jemand aufstehen können an demselben Tag und hätte Folgendes predigen können. Morgen kommen die Aliens und sie landen auf deinem Kopf und wenn du keinen Aluhut trägst, hast du danach ein Problem. Hätte passieren können. Und was sagte den Leuten damals, dass die Lehre der Apostel wahr ist und so ein Satz totaler Blödsinn ist? Der Unterschied besteht darin, dass die Lehre der Apostel über Jesus von Gott bestätigt wurde. Und zwar durch Zeichen und Wunder. Gott sagt im Prinzip durch die Zeichen und Wunder, die Männer haben recht mit dem, was sie sagen. Und ich bestätige das, indem sie eben in meiner Kraft Zeichen und Wunder tun können. Genauso hatte Gott es schon mit Jesus gemacht. Ja, auch vor Jesus sind ja schon zig Leute aufgetreten und haben gesagt, Leute, ich bin der Messias. Es waren alles Lügner. Und dann kam Jesus. Und wer sagte den Leuten, dass Jesus nicht wieder ein Lügner war? Durch die Wunder und Zeichen hat der Vater bestätigt, dass Jesus wirklich der ist, der zu sein behauptet. Und genauso war es jetzt mit den Aposteln. Die Zeichen und Wunder, die zeigten den Menschen, die Apostel haben recht. Ihre Lehre ist wahr. Sie haben von Gott die Autorität bekommen, euch das Evangelium zu erklären, damit ihr es lernen könnt. Das ist das Erste, was wir hier lesen. Die Lehre der Apostel, das Evangelium wird gelernt. Das zweite Kennzeichen, was wir hier sehen, Vers 42, Gemeinschaft. Ja, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, jetzt Gemeinschaft. Und das ist, das Evangelium wird gelebt. Ja, wenn ich euch frage, was hat Jesus eigentlich für uns am Kreuz getan? Würdet ihr vermutlich alle als erstes antworten, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und hat dafür bezahlt. Und das stimmt. Richtige Antwort. Aber wisst ihr, Jesus hat am Kreuz noch viel mehr getan. Er hat uns auch miteinander versöhnt. Oder anders formuliert, er hat die Gemeinde geschaffen. In Epheser Kapitel 2, Vers 16 schreibt Paulus, dass Jesus völlig unterschiedliche, sogar oft verfeindete Menschen versöhnt hat und in eine Gemeinde zusammengestellt hat. Und zwar am Kreuz hat er das getan. Die Gemeinde unterscheidet sich von jedem Verein dieser Welt. Ja, als Gemeinde sind wir jetzt nicht ein Verein von Menschen, die irgendwie religiös veranlagt sind, die Jesus ganz toll finden und die ansonsten keine Hobbys haben. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus am Kreuz miteinander versöhnt hat. Sie ist eine übernatürliche Schöpfung Gottes. Und deswegen ist die Gemeinde in gewissem Sinn gelebtes Evangelium. Und wie diese Gemeinschaft in der Praxis aussah, auch das wird uns dann später wieder erklärt. Wir sind jetzt in den Versen 44 und 45. Gemeinschaft praktisch. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Ja, was hier deutlich wird, ist, die Gemeinschaft der Menschen, die bestand nicht nur in guten Zeiten, wo man entspannt Zeit zusammen verbringt, sich nett unterhält, alle sind irgendwie gut drauf, da ist es leicht, Gemeinschaft zu haben. Und die Gemeinschaft bei denen, die bestand auch nicht nur in guten Worten, sondern in ganz konkreter, praktischer Hilfe, wo es nötig war. In Jerusalem war das eben vor allem finanziell. Ich werde nachher nochmal genauer drauf zurückkommen, wie sie das gelebt haben. Halten wir jetzt erstmal fest, die Gemeinschaft ist das Evangelium gelebt. Das dritte Kennzeichen aus Vers 42 ist Brotbrechen, also Abendmahl. Das bedeutet, dass sie das Evangelium geschmeckt haben. Ja, gelernt, gelebt, jetzt geschmeckt. Genauer erklärt wird das in Vers 46, da lesen wir, sie brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken. Das Besondere am Abendmahl ist, es lässt uns das Evangelium sehen und riechen und vor allem schmecken. Ja, hier in der Predigt hören wir das Evangelium mit unseren Ohren. Taufe und Abendmahl sind das Evangelium für die anderen Sinne. Nachher können wir ja wieder Abendmahl feiern und das Abendmahl versichert dir, dass Jesus so sicher durch seinen Tod für deine Sünden bezahlt hat, wie du Brot und Wein mit deinen Geschmacksknospen schmeckst und mit deiner Zunge fühlst und mit deiner Nase riechst und mit deinen Augen siehst. So sicher ist Jesus für dich gestorben. Aber nicht nur das, das Abendmahl ist was wir gemeinsam feiern. Wie wir eben schon bei der Gemeinschaft gesehen haben, das Evangelium ist nicht nur die Botschaft, wie Gott mich mit sich selbst versöhnt hat. Es ist auch die Botschaft davon, wie Gott durch dasselbe Kreuz uns miteinander versöhnt hat. Und deswegen geht es beim Abendmahl in erster Linie schon um Gott, aber es geht gleichzeitig um die Menschen um dich herum. Du schmeckst das Evangelium des Menschen mit Gott und miteinander versöhnt. Deswegen möchte ich dir Mut machen, schau dir die Menschen an, mit denen du nachher im Kreis stehst. Es sind die Menschen, mit denen Gott dich ganz bewusst zusammengestellt hat. Und das vierte Kennzeichen aus Vers 42, gemeinsames Beten. Ich habe es genannt, das Evangelium genutzt. Ja, gelernt, gelebt, geschmeckt, genutzt. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das hatte nicht nur das Ziel, dass deine Sünden danach weg sind. Das ultimative Ziel des Kreuzes ist, dass du endlich wieder Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Du bist dazu geschaffen, zu dieser Gemeinschaft mit Gott. Das sehen wir im Paradies, der Gemeinschaft zwischen Gott und Adam und Eva. Und du sollst diese Gemeinschaft ebenfalls erleben. Und irgendwann im neuen Himmel und der neuen Erde werden wir für immer Gottes Gegenwart erleben. Aber bis dahin haben wir Gemeinschaft mit Gott anders. Und zwar durch das Beten. Wenn du betest, vor allem wenn du mit anderen zusammen betest, dann nutzt du das Evangelium ganz praktisch. Ja, später in den Versen wird es dann auch wieder aufgegriffen. In Vers 47 heißt es am Anfang, sie lobten Gott. Ja, sie haben also bewusst als Gemeinschaft die Gemeinschaft mit Gott gesucht. Wenn du betest, dann gehst du in die Gemeinschaft mit Gott und du gehst den Weg, den Jesus für dich am Kreuz freigemacht hat. Ohne Kreuz kein Beten, ohne Evangelium kein Beten. Vers 42 kompakt zusammengefasst. Lehre der Apostel, du lernst das Evangelium. Gemeinschaft, du lebst das Evangelium. Abendmahl, du schmeckst das Evangelium. Und Beten, du nutzt das Evangelium. Jetzt könnte jemand kommen und sagen, okay, aber was wir hier in Vers 42 lesen und den Versen danach erklärt bekommen, das geht doch alles auch irgendwie ohne Gemeinde. Ich kann alleine in der Bibel lesen, ich kann mich ohne Gemeinde mit anderen Christen treffen, ich könnte sogar auch alleine Abendmahl feiern und beten kann ich sowieso am besten alleine. Und das stimmt auch, mit Ausnahme vom Abendmahl, das geht nicht alleine. Du kannst alleine beten, du kannst alleine Bibel lesen. Ja, nicht nur das, du sollst es sogar tun. Aber in erster Linie sollen all diese Dinge in der Gemeinschaft der Gemeinde passieren. Wenn du ab diesem Kapitel die Apostelgeschichte 2 weiterliest, die ganze Apostelgeschichte und dann die gesamten Briefe des Neuen Testaments, dann wirst du auf Menschen treffen, die alleine beten. Und du wirst auf Menschen treffen, die alleine von anderen lernen über das Evangelium. Das gibt es. Deswegen sollen wir das tun. Aber wenn du genau hinschaust, wirst du auch feststellen, das passiert nicht so häufig. Viel öfter hören Menschen auf Gott und sie reden mit Gott in der Gemeinschaft der Gemeinde. Viel öfter im Neuen Testament. Und umgekehrt sind genau das die Dinge, die eine Gemeinde zentral tun soll. Lehren, Gemeinschaft haben, Abendmahl feiern, beten. Wenn ihr mal in eine theologische Bibliothek geht, da gibt es dann das Fach der praktischen Theologie und das erklärt euch, wie man Gemeinde baut, wie man predigt und so weiter und so fort. Und da gibt es gerade aus den letzten Jahrzehnten hunderte, tausende von Büchern von Leuten, die euch erklären, wie man effektiv Gemeinde baut, was so eine Gemeinde alles machen soll. Ja, darüber muss man nachdenken. Aber im Kern ist es ganz einfach. Es sind diese vier Dinge. Ja, Mitglieder einer Gemeinde können noch viele, viele andere Dinge machen. Frühstücken, Volleyball spielen, reden, zuhören, zelten, sich gegenseitig auf Baustellen helfen, was auch immer. Und das sind alles gute Dinge, macht sie weiter. Aber zentral müssen in jeder Gemeinde diese vier Dinge stehen. Das ist seit 2000 Jahren unverändert. Wenn diese Dinge in einer Gemeinde nicht zentral sind, dann ist eine Gemeinde auf dem traurigen Weg, nicht mehr Gemeinde zu sein. Wenn du treu diese Dinge tust, ja, also wenn du nicht nur irgendwie in der Gemeinde bist, sondern in der Gemeinde wirklich lebst, dann wirst du auch im Glauben wachsen. Denn der Heilige Geist wirkt durch diese vier Dinge an deinem Herzen. Und wenn du persönlich meinst, auf diese Dinge verzichten zu können, dann wirst du merken, du dümpelst im Glauben vor dich hin. Ja, das ist ähnlich wie beim Sport. Trainierst du, machst du Fortschritte? Lässt du es bleiben, stagnierst du. In der Gemeinde lernst und lebst du das Evangelium. Und es zeigen diese vier Begriffe aus Vers 42, die dann in den nächsten Versen genauer erklärt werden. Und dein Wachstum im Glauben, durch die Lehre der Apostel, durch Gemeinschaft, durch Gebet und durch Abendmahl, das hat dann Auswirkungen ganz konkret auf deinen Charakter. Es ist Teil deines Wachstums im Glauben, dass dein Charakter geformt wird. Und das ist mein zweiter Punkt. Du brauchst eine gute Gemeinde, weil sie deinen Charakter fordert und fördert. In diesem Abschnitt hier sehen wir konkret zwei Charaktereigenschaften, die betont werden. Und das sind die Charaktereigenschaften Beständigkeit und Selbstlosigkeit. Beständigkeit und Selbstlosigkeit. Als erstes Beständigkeit. Ja, in unserem Hauptvers, Vers 42, heißt es, Sie blieben beständig in der Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebeten. Ja, und dieses Wort beständig, das überliest man ja ganz schnell. Ja, wir sind sofort bei den vier Dingen und über beständig drüber gesprungen. Aber es ist super wichtig. Denn es bedeutet, die haben das nicht nur einmal gemacht oder ein paar Mal, solange es eben neu und cool und spannend war. Sie haben es auch nicht nur so lange gemacht, wie irgendwie die Anfangseuphorie da war. Ja, man war gerade Christ geworden, man war total begeistert. Nein, was die gemacht haben, ist, die haben das beständig durchgezogen, Woche für Woche. Auch als der Widerstand gekommen ist. Auch als das mit dem Christsein normaler wurde und nicht mehr ganz so spannend war. Auch dann, als zwischenmenschliche Probleme in der Gemeinde aufgetaucht sind. Ja, ganz nach dem Motto, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Aber die Christen in Jerusalem, wir sehen, die sind beständig dabei geblieben. Ja, das Wort taucht nämlich sogar in unserem Abschnitt nochmal auf, Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und so weiter. Ja, wir sagen ja heute meistens nicht mehr Beständigkeit, sondern wir sagen Verbindlichkeit oder Verlässlichkeit. Und ich glaube, diese Charaktereigenschaft ist heute ein riesiges Problem in unserer gesamten Kultur. Und das macht auch für uns Christen nicht Halt. Warum ist das mit der Beständigkeit so ein Riesenproblem? Wir haben heute in unserer Kultur super viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Ja, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn du im Mittelalter gelebt hast, in deinem Dorf, und dir Sonntagmorgen überlegt hast, was könnte ich heute machen, dann gab es nicht so viele andere Möglichkeiten, als halt in die Kirche zu gehen. Heute hast du 1000 andere Möglichkeiten, was du stattdessen machen kannst. Und zweitens, heute durch das Zeitalter des Handys kannst du ganz kurzfristig Termine zu- oder absagen. Ja, der Klassiker ist so 5 Minuten vorher, sorry, mir ist was dazwischen gekommen. Manchmal ist das hilfreich, weil manchmal kommt wirklich was Ernstes dazwischen, aber häufig ist das auch gar nicht gut. Früher musste man viele Verabredungen einfach durchziehen, weil man hatte einfach keine Chance mehr, sie abzusagen. Die Möglichkeit, kurzfristig absagen zu können, das hat uns Menschen, glaube ich, oft nicht gut getan. Und das alles hat uns in unserer gesamten Kultur, und da ist niemand frei von, unbeständig und unverbindlich gemacht. Ja, ich will das gar nicht zu schlecht reden, das hat auch seine positiven Seiten. Wir sind flexibler und mobiler geworden, aber das Problem der Unverbindlichkeit bleibt und es ist ein massives Problem für Gemeinden. Beständigkeit hat die ersten Christen ausgezeichnet. Und das ist eine Charaktereigenschaft, die hier ganz ausdrücklich betont wird. Und die zweite Charaktereigenschaft, habe ich eben schon gesagt, neben der Beständigkeit ist die Selbstlosigkeit. Gemeinde ist zu vielen da. Aber sie ist nicht dazu da, dein Ego in irgendeiner Weise zu polieren. Wenn du dafür einen Ort suchst, dann musst du woanders suchen. In der Gemeinde kommen viele Dinge, bevor es um dich geht. Und wo sehen wir das mit der Selbstlosigkeit in diesem Abschnitt? Vers 44. Das ist eben schon gesehen. Die Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Wir sehen hier, die Leute waren bereit, ihr Geld abzugeben für die, die es nötiger hatten. Das ist gelebte Gemeinschaft. Immer wieder im Neuen Testament kommt dieses Thema auf, dass gerade die Gemeinde in Jerusalem eine sehr arme Gemeinde war. Das hat sich wohl in den Jahrzehnten danach auch nicht geändert. Geld war dort nicht in Massen vorhanden. Und trotzdem haben sich die Leute gegenseitig geholfen. Ja, die Leute, die mehr hatten, sind sogar hingegangen, haben Dinge verkauft, um die, die weniger hatten, zu unterstützen. Ja, und dann haben das gerade im letzten Jahrhundert viele Leute hier gelesen. Und haben gesagt, schaut mal da, die ersten Christen waren Kommunisten. Aber es steht hier nicht. Die Christen haben nicht den Privatbesitz zwangsweise abgeschafft und dann dem Staat oder irgendeiner anderen Instanz erlaubt, das ganze Geld nach ihrer Idee zu verteilen. Das wäre tatsächlich Kommunismus. Aber das ist hier nicht passiert. Sondern die Menschen haben ganz freiwillig auf Teile ihres Besitzes verzichtet, um Ärmere zu unterstützen. Das ist ein riesiger Unterschied. Die Bibel sagt eindeutig, ja, es gibt Privatbesitz. Wird schon allein deutlich am 8. Gebot, du sollst nicht stehlen. Das macht überhaupt nur Sinn, wenn Leute Dinge besitzen. Von daher ist es unmöglich, den Kommunismus mit dieser Stelle oder überhaupt mit der Bibel zu begründen. Aber die Frage ist doch, warum waren die Leute hier so radikal selbstlos und freigebig? Die Antwort ist, sie wussten, alles was ich habe, kommt sowieso von Gott. Alles was ich habe, gehört ultimativ sowieso ihm. Alles was wir das Jahr über kaufen und verdienen und essen, ist Gottes Geschenk an uns. Sie wussten das, woran wir heute zum Beispiel durch diesen Tisch denken. Sie waren dankbar dafür, dass Gott sie wieder ein Jahr versorgt hat. Und eine Form zum Ausdruck zu bringen, dass du dankbar bist, dass du wirklich verstanden hast, dass es Gott ist, der dir alles geschenkt hat, was du hast, das ist, etwas weiterzugeben von dem, was Gott dir gegeben hat. Und genau das haben die ersten Christen hier ganz selbstlos gemacht. Und die Selbstlosigkeit, die wird nicht nur deutlich durch den Umgang mit Geld und Besitz, auch sonst haben sie alle an einem Strang gezogen. Vers 46 lesen wir, sie waren beständig zusammen, aber auch einmütig. Man kann dieses Wort verschieden übersetzen, aber es bedeutet in jedem Fall, sie haben alle zusammen an einem Strang gezogen. Ja, da gab es nicht die einen und die anderen, die sich jeweils versucht haben, mit ihrer Meinung den Mittelpunkt zu stellen, sondern es ging allen darum, gemeinsam Gott zu suchen. Und wenn es dann persönliche Unterschiede gibt, weil man in manchen Nebensächlichkeiten unterschiedliche Ansichten hat, weil Charaktere aufeinander prallen oder warum auch immer, das auszuhalten und in Liebe auch darüber hinwegzusehen. Und konkret sehen wir in Vers 46, wie sich das gezeigt hat, diese Einmütigkeit. Sie haben sich gegenseitig in ihre Häuser eingeladen. Das ist Thema Gastfreundschaft. Gäste zu haben ist echt schön, aber es ist auch wirklich anstrengend. Ja, das eigene Haus oder die eigene Wohnung für andere zu öffnen, das verlangt Selbstlosigkeit. Es ist diese Selbstlosigkeit, die wir hier bei den ersten Christen sehen. Das sind also zwei Charaktereigenschaften, die uns ganz praktisch vor Augen gemalt werden. Die Beständigkeit und die Selbstlosigkeit. Und weißt du, beides ist keinem von uns angeboren. Keinem von uns. Wir müssen das lernen. Ja, die Kinder müssen das schon lernen, die Erwachsenen ganz genauso. Und wir müssen das gerade lernen in unserer so unverbindlichen und selbstsüchtigen Kultur heute. Denn unsere Kultur, unser Zeitgeist, der predigt uns das genaue Gegenteil jeden Tag. Und der Ort, wo Gott dir Beständigkeit und Selbstlosigkeit beibringen möchte, ist die Gemeinde. Und deswegen brauchst du, um diese Dinge zu lernen, die Gemeinde, eine gute Gemeinde. Denn in der Gemeinde zu sein, das fordert von dir Beständigkeit und Selbstlosigkeit. Aber gleichzeitig fördert es die Dinge in dir, sodass es dir irgendwann leichter fällt und du anfängst, es richtig wertzuschätzen. Ich habe eben schon ein Beispiel aus dem Sport genommen. Training. Ja, wenn du trainierst, dann kostet dich das erst Überwindung. Es fordert dich so richtig. Aber irgendwann wirst du fitter und besser in dem, was du trainierst. Und dann merkst du, es hat sich gelohnt zu investieren. Du merkst, wie das, was dich erst gefordert hat, dich plötzlich fördert. Du brauchst eine gute Gemeinde, weil du es in der Gemeinde lernst, das Evangelium zu kennen, dementsprechend zu leben. Das war der erste Punkt. Und du brauchst eine gute Gemeinde, weil dein Charakter in der Gemeinde geschult wird. Punkt 2. Aber wir sehen hier noch einen dritten Grund. Denn die Gemeinde ist auch Gottes Weg, sein Licht in dieser Welt scheinen zu lassen. Das ist mein dritter Punkt. Du brauchst eine gute Gemeinde, weil sie für andere strahlt und scheint. Natürlich ist es die Aufgabe von jedem von uns, für Jesus in dieser Welt zu leuchten. Und wieder bei diesem Punkt könnte man doch auch die Frage stellen, geht das nicht ohne Gemeinde? Und irgendwo geht das natürlich auch ohne Gemeinde, aber es fehlt etwas ganz Entscheidendes. Und dazu gebe ich euch mal ein Beispiel. Nehmt mal an, da ist eine Person und die hat ein politisches Anliegen bei uns in Deutschland. Kann die Person natürlich selbst für dieses politische Anliegen eintreten. Ja, kann sich alleine mit einem Mikro auf die Straße stellen, kann alleine Plakate für sich selbst aufhängen, kann sich alleine irgendwo festkleben. Aber wahrscheinlich wird diese Person alleine sehr wenig Erfolg haben. Ja, deswegen haben sich in Deutschland Parteien und Interessengruppen gegründet. Da schließen sich Leute zusammen, die ähnliche politische Überzeugungen haben. Die Chancen und Möglichkeiten, damit bekannt zu werden und Inhalte durchzusetzen, sind dann viel höher. Nun ist die Gemeinde keine Partei, aber das Prinzip ist gar nicht so viel anders. Die Gemeinde ist keine Partei, es ist die Gemeinschaft der Kinder Gottes in dieser Welt. Eine übernatürliche Gemeinschaft, aber nichtsdestotrotz eine sichtbare und feste Gemeinschaft. Und wir sehen hier in diesen Versen, diese Gruppe ist nach außen in Erscheinung getreten. Wir sehen, wie hier die Menschen gemeinsam für Jesus gestrahlt haben. Warum geht das besser zusammen als alleine? Ich möchte euch das mal an unserer Gemeinde zeigen. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir darin super vorbildlich sind, aber es geht mir um den Punkt, wieso man als Gemeinde viel leichter für Jesus strahlen kann als einzelner Christ. Ja, zum Beispiel feiern wir gerade einen öffentlichen Gottesdienst. Ja, jeder ist prinzipiell zu diesem Gottesdienst eingeladen. Im Internet steht das ganz öffentlich, wir sagen es auf Straßeneinsätzen, vielleicht hast du auch schon in persönlichen Gesprächen deine Nachbarn, Freunde, Familienangehörige eingeladen. Das heißt, hier im Gottesdienst gehen wir mit unserem Christsein an die Öffentlichkeit. Und das geht in der Form nicht alleine. Gott hat es auch gar nicht für alleine vorgesehen, sondern er hat dafür die Gemeinde geschaffen. Und das sehen wir hier schon bei den ersten Christen. Ja, einerseits haben sie sich immer wieder in den Häusern getroffen. Ja, vermutlich war das dann eher privat und unter sich. Aber sie haben sich auch nicht nur in den Häusern getroffen, sondern auch im Tempel, Vers 46. Da können wir jetzt die Frage stellen, warum im Tempel? Aber wenn wir so das Neue Testament weiterlesen, dann erklärt das uns, für Christen hat der Tempel keine Bedeutung mehr. Christen sind selbst der Tempel und Jesus ist ihr Tempel. Warum haben sie sich ausgerechnet im jüdischen Tempel getroffen? Sie haben das nicht gemacht, um die Juden zu provozieren, sondern sie haben das getan, um als Gemeinschaft mit ihrem Glauben an die Öffentlichkeit zu gehen, um gemeinsam in der Öffentlichkeit vor anderen Menschen für Jesus zu strahlen. Es hat funktioniert, Vers 47. Also sie waren dann im Tempel, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Die wurden richtig beliebt. Ja, das ist zwar ziemlich schnell gekippt, gerade weil die jüdischen Anführer immer wieder gegen die Christen agitiert haben. Wir sehen das dann in den nächsten Kapiteln. Aber hier am Anfang treffen sie sich öffentlich im Tempel. Sie feiern Gottesdienst und strahlen und scheinen für Jesus. Und es funktioniert. Was ist nämlich passiert? Vers 47 weiter. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, das ist nicht nur der Schluss oder das Fazit des Abschnitts. Das ist eine direkte Folge davon, dass die Christen als Gemeinschaft öffentlich und sichtbar für Jesus gestrahlt haben. Auf den Punkt gebracht, Gott gebraucht die sichtbare Gemeinde, um die Gemeinde wachsen zu lassen. Auch jetzt verstehe mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, hör auf, alleine für Jesus zu strahlen. Also für Jesus zu strahlen, wenn du alleine bist. Selbstverständlich sollst du auch alleine durch dein Reden und dein Handeln auf Jesus hinweisen. Wenn du irgendwo als Christ ohne andere Christen bist. Ja, in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, bei deinen Nachbarn, in deinem Verein, vielleicht sogar in deiner Familie, wenn du als Christ dort alleine bist. Aber selbst dann ist es wichtig, dass du in der Gemeinschaft mit anderen Christen dafür ausgerüstet wirst. Dass du dafür gestärkt wirst, im Alltag für andere zu leuchten, auch wenn du alleine bist. Kurz gesagt, die Gemeinde ist nicht nur eine Gruppe, zu der alle Menschen gehören, die zu Jesus gehören, das natürlich auch. Es ist gleichzeitig das Geschenk, das Gott dieser Welt macht, um diese Welt auf sich selbst hinzuweisen. sage das nochmal, die Gemeinde ist gleichzeitig das Geschenk, was Gott dieser Welt macht, um diese Welt, die ihn nicht kennt, auf sich selbst hinzuweisen. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Wie viele Ideologien haben das gebrüllt oder brüllen es immer noch? Was du denkst, ist egal. Und wenn du anders denkst als wir, ist das gefährlich und du bist ein Feind der Gemeinschaft. Der Mensch, der von Gott wunderbar und einzigartig erschaffen ist, soll untergehen im Einheitsbrei der gleichgeschalteten Gesellschaft. Radikaler Kollektivismus. Das ist die eine Seite. Dann gibt es die andere Seite. Hey, es ist dein Ding, es ist dein Leben. Lass dir von niemandem reinreden. Mach dein Ding, du lebst nur einmal. Dir stehen alle Türen offen. Aber du bist dabei auch völlig auf dich allein gestellt. Radikaler Individualismus. Radikaler Kollektivismus, radikaler Individualismus. Und wisst ihr, die Denkweisen und Ideologien in dieser Welt, die pendeln ständig von einem ins andere Extrem. Entweder dein Du geht in der großen Masse verloren und wehe, du widersprichst, oder du machst dein Ding, aber bist ganz auf dich allein gestellt. Gottes Plan mit uns, mit seinen Kindern, der steht weit über diesen Extremen. Gott hat dich auf der einen Seite einmalig gemacht und begabt. Uns alle unterschiedlich. Und du bist tatsächlich persönlich diesem Gott gegenüber verantwortlich. Ja, das nimmt dir niemand hier in dieser Gemeinde ab. Du bist verantwortlich zu glauben, Buße zu tun und Jesus nachzufolgen. Aber gleichzeitig gehörst du zu einer Gemeinschaft, der Gemeinde. Und wisst ihr, damit spiegeln wir in gewisser Weise den Schöpfer der Gemeinde wider. Ich sage bewusst in gewisser Weise, man darf das nicht überstrapazieren. Aber der Herr, der Schöpfer der Gemeinde, drei unterschiedliche Personen, aber ein Gott. Und wir, viele unterschiedliche Körperteile, aber ein Körper, sagt Paulus. Viele unterschiedliche Christen zusammengestellt in einer Gemeinde. In einer Gemeinschaft, in der du das Evangelium kennen und leben lernst. In einer Gemeinschaft, in der dein Charakter gefordert und gefördert wird. Eine Gemeinschaft, durch die wir in diese finstere Welt mit dem Licht des Evangeliums strahlen. Und deswegen brauchst du eine gute Gemeinde. Amen.